Woche mit dieser Serie gestartet, Teufgänger, und dort ist es vor allem um Saul gegangen. Und heute sind wir eigentlich schon wieder fertig, obwohl ich das Gefühl habe, wir haben noch gar nicht gross durchgestartet. Aber ich hoffe, dass du vielleicht gleich aus diesen drei Predigten das eine oder das andere kannst mitnehmen kannst. Und wir haben auch schon überlegt, vielleicht das eine oder das andere zwischendurch mal wieder aufzugreifen. Ich denke, es ist ein unwichtiges Thema, dass wir eben lernen, nicht nur vom Eisberg das anzuschauen, was vor allem äußerlich sichtbar ist, sondern mal zu schauen, was ist tiefer verborgen, was liegt in mir drin, was blockiert vielleicht manchmal mich auch in meinem geistlichen Leben voranzukommen. Und ich merke, es sind, wenn ich mein Leben anschaue, viele Sachen, die eben nicht so offensichtlich sind, wo manchmal wie Gottes Geist nicht lassen, zum Durchbruch kommen, weil wir vielleicht auch nicht parat sind, mal herzuschauen, was geht da in mir eigentlich ab? Was prägt und bestimmt eigentlich mein Handeln auch gegen aussen? Und darum wollen wir uns eigentlich ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was ist authentisch Glauben und Leben? Stimmt das überein? Stimmt das, was in meinem Leben innen ist, auch mit dem überein, was gegen aussen ist? Oder ist da Diskrepanz da? Und wir haben schon vor 2 Wochen den Vers miteinander angeschaut aus 2. Korinther 5, Vers 17, wo steht: Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und hier wird uns ein Weg dargestellt. Es wird uns versprochen, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind ein neuer Mensch. Aber es steht, etwas Neues hat angefangen. Es ist etwas, wo immer wieder passiert. Auch von der griechischen Form, die dort verwendet wird, ist etwas, das nicht einfach abgeschlossen ist, sondern das Neue hat angefangen. Und das muss immer wieder angeschaut werden, damit das Neue sich wirklich auch verfestigen kann. Und vor 2 Wochen haben wir beim Saul gesehen, dass er sich eigentlich wie zu wenig Zeit hat genommen. Nicht ist angehalten, für mal zu schauen, was treibt mich eigentlich an? Was lässt mich oft falsch handeln oder einfach eine fromme Show darzustellen, gegen aussen vor allem für sein Volk können zu genügen und zu zeigen, ah, ich bin schon noch ein guter König und ich bin auch ein frommer König, aber eigentlich innerlich völlig losgelöst von Gott unterwegs ist. Der Saul war eine Person, wir haben es angeschaut, die aus Angst heraus Angst abgelehnt zu werden, Angst zu versagen, oft hat gehandelt. Und darum ist es gut, so Sachen wahrzunehmen, auch im eigenen Leben. Ich habe ein Zitat vom Kirchenvater Augustinus gelesen, wo steht, und er sagt: Wie kannst du dich Gott nähern, wenn du so weit weg von dir selber bist? Wie kannst du dich Gott nähern, wenn du so weit von dir selber bist? Ich denke, zu erkennen, wer ich bin, hat viel mit dem zu tun, auch Gott zu erkennen. In dem, dass ich parat bin, Gott auch das herzulassen, was eben tief innen in mir ist. Und nicht einfach nur die Fassade herzulassen, all das, was eh offensichtlich ist. Er fährt nachher weiter, der Augustinus, wo er sagt: Lass mich, Herr, mich selbst erkennen, auf dass ich dich erkenne. Offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis und Gottes Erkenntnis. Da, wo ich mich selber erkenne, da, wo ich Gott in mein Herz, in mein Tiefste herlasse, vielleicht manchmal schon Gefühle, Emotionen, die ich noch gar nicht kenne oder die ich noch gar nicht habe bewusst wahrgenommen, ich glaube, da bekommen wir auch ganz neuen Zugang zu Gott. Ich habe noch ein weiteres Zitat von der Therese von Avignon, die etwas Ähnliches sagt. Sie sagt: Fast alle Probleme des geistlichen Lebens haben ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Also da, wo wir manchmal wie blockiert sind, wie nicht weiterkommen, das Gefühl haben, ah, uns fehlt wie ein geistlicher Durchbruch, sagt sie, liegt oft daran, dass wir uns selber noch gar nicht kennen. Dass wir vielleicht manchmal wirklich nicht parat sind, herzuschauen. Und im Gegensatz zu einem Saul erleben wir bei einem David ganz einen anderen Glauben. Ich habe mal aufgeschrieben, Davids reife Gottesbeziehung oder reife Glauben. Etwas, was dieser Mensch David, der König, später König David, so hat geprägt. Er hat eine reife Gottesbeziehung gehabt. Aus dem er gewusst, wer er ist, aber er hat auch gewusst, wer sein Gott ist. Und das wollen wir miteinander heute anschauen. Letztendlich erkennen wir das auch in den Psalmen, die er geschrieben hat. Er hat 73 von diesen 150 Psalmen hat er geschrieben. Und wenn ihr die mal lest, dann merkt ihr etwas von dem, wie er auch zu seinen Gefühlen und Emotionen Zugang hat. Wie er Gott doch anklagen kann und sagen: Ah, ich habe Angst. Oder ich ärgere mich über die, die es besser geht als mir. Er hat die Sachen nicht zurückgehalten und gesagt: Ah Gott, danke, geht es mir so gut, auch wenn es mir vielleicht nicht so geht und was auch immer. Sondern er hat zudem das zum Ausdruck gebracht, was in seinem tiefsten Inneren ist abgegangen. Wer weiss, wie viele Psalmen das der Saul geschrieben hat? Schätzung? Einer? Bietet jemand mehr? Kennen? Genau. Der Saul hat keine Psalmen geschrieben. Aber es zeigt etwas von dem, das heisst nicht, dass wir alle müssen anfangen, Psalmen schreiben oder Lieder. Der Daniel hat dort einfach ein bisschen Vorsprung. Genau, es dürfen noch mehr. Aber der David hat eben können seinen Gefühl Ausdruck geben, was der Saul eigentlich gar nie hätte können. Und der David bringt das in vielen Psalmen so treffend zum Ausdruck, schon einmal im bekanntesten Psalm, Psalm 23, wo er Gott als sein Hirte darstellt, aber nachher auch zeigt: Du führst mich durchs dunkle Tal. Und er sagt: Hey, ich kenne die dunklen Täler, es gibt dunkle Täler in meinem Leben. Er beschreibt die unterschiedlichsten Gefühlsbäder, die er darin erlebt und verheimlicht die nicht, sondern kann die offen wie aussprechen. Und wenn wir so einen David in den Psalmen lesen, merken wir plötzlich, wow, da kommt so viel von Gefühlen, von Emotionen zum Tragen, die er nicht einfach versteckt oder angedrückt. Sei es schöne oder weniger schöne Gefühle, sie kommen zum Ausdruck. Und manchmal haben wir so fast das Gefühl, ja, aber ich darf mit Gott nicht so, also müssen wir ja schöne Gebete beten, haben wir manchmal das Gefühl. Und dann müssen wir sagen, dann schauen wir mal den David an, der hat rausgelassen, was in ihm tief innen ist, und hat es nicht verborgen vor Gott. Ich glaube, das hat ihn zu einem Menschen gemacht, der nachher auch Gott anders erleben konnte, weil er zu dem hat ja gesagt und gesagt, das sind Gefühle, die da sind, und die möchte ich dir herlegen. Klar ist der David nicht ein Mensch gewesen, der keine Fehler hatte. Wenn wir so an David denken, kommt uns allen so der Ehebruch in Sinn. Das ist so das Huwazeba. Und dort hat er ja wirklich auch nicht ganz so toll gehandelt, indem er den Ehemann noch auf die Front gestellt und ihn quasi hat umbringen lassen. Aber im Gegensatz zum Saul hat der David nachher wirklich Buße darüber. Er hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Es hat zwar gerade einen Moment gebraucht, aber wir lesen, gerade der Psalm 51 bringt das nachher zum Ausdruck, wo er wirklich Buße tut. Er sagt: Gott, in meinem Herzen ist etwas Falsches abgegangen. Ich merke, da ist plötzlich etwas in mir drin, das nicht in Ordnung ist. Wo er auch dort hat, den Mut hatte, dazu zu stehen. Aber mir ist für heute Morgen ganz eine andere Begebenheit wichtig geworden, wo ich etwas von dem merke, wie es im David innen aussieht. Und was die Beziehung zu Gott, auch zu dem, dass er zu sich selber steht, hat mit seinem Leben gemacht und ihn in verschiedenen Situationen unglaublich handeln. Und das ist eigentlich auch, ich würde sagen, die bekannteste Begebenheit fast vom David, nämlich dann, wo er dem Goliath ist begegnet. Das israelitische Heer ist ja vor den Philister gestanden und während 40 Tagen hat der Goliath, circa 3 Meter gross, das Volk Israel immer wieder aufgefordert, den Kämpfer zu schicken, was mit ihm aufnehmen würde. Eigentlich noch eine gute Variante, wo er gesagt hat: Komm, wir machen das Zweite, müssen wir nicht die ganze Herde aufeinander zugehen, wir klären das Zweite. Ich, 3 Meter gross, gegen irgendeinen von euch. Und er hat eigentlich so gesagt, so könnten wir ja die Schlacht entscheiden. Und wir lesen nachher im 1. Samuel 17, Vers 1, als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Und sie haben ja gehört, wie der Goliath das Volk Israel und Gott verflucht. Und hier steigen wir ein. Gerade in dieser Situation, wo der Goliath wieder mal ist hergestanden und hat gesagt, was sie für einen Gott haben und was sie für ein lausiges Volk sind. Da ist wahrscheinlich der David gerade aufs Schlachtfeld gekommen. Weil er nämlich von seinem Vater den Auftrag hat bekommen, das lesen wir im 1. Samuel 17, Vers 18, wo ihm der Vater hat gesagt, Ihrem Hauptmann kannst du diese 10 Stück Käse geben, erkundige dich, wie es ihnen geht und bringe mir ein Lebenszeichen von ihnen. Der David ist eigentlich von seiner Hirtenaufgabe abgezogen worden und der Vater hat gesagt, gerade nicht Schäfli hüten, sondern jetzt ab an die Front, Käse und Sandwich ab und schau, dass deine Brüder schon etwas zu essen haben. 10 Käse waren sogar noch für den Hauptmann parat. Und eigentlich war das dem David seine Aufgabe gewesen, schnell her und dann schnell wieder zurück. Und er hört, als er dort zu seinen Brüdern kommt oder sie sucht, hört er, wie der Goliath Gott und sein Volk verhöhnt. Und dort merken wir plötzlich in seinen Reaktionen, wie unglaublich reif sein Glaube und seine Gottesbeziehung war. Das Erste ist nämlich, wo uns begegnet, wie reagiert er auf seine Brüder. Ich habe das mal überschrieben mit reifen Glauben durchbricht hinderliche Rollenzuteilungen aus der Herkunftsfamilie. Wir lesen im Vers 28, Kapitel 17. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Also der Eliab, sein ältester Bruder, staucht ihn eigentlich hier zusammen und sagt, du kleiner David, du stinkst noch nach Schaf, du gehörst einen Ort her und das ist zu den Schaf. Was machst du hier? Er sagt, sogar sich hinterhältig und eingebildet. Vielleicht hat er am liebsten gesagt, du Vatersöhnchen, du wirst eh nur verwöhnt, ich bin der, der muss arbeiten, der muss vorangehen. Und er sagt ihm so richtig, du bist einfach der Kleinste, du bist nicht viel wert. Lass deinen Sandwichstall, geh wieder ab zu deinen Schafen. Hier hast du nichts zu suchen. Was so nach der Familie ist gegangen, ist einfach der älteste Chef nachher und er hat dem David eigentlich seinen Platz zugewiesen und gesagt, weißt du, wo du hergehörst? Zu den Schafen. Und sicher nicht hier. Ein Schlachtfeld, das ist für richtige Männer gedacht und nicht für Teenager. Wir müssen wissen, der David war etwa 15-jährig dann und eigentlich ist ihm ganz klar Trauen zugeteilt worden. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du der David wärst gewesen. Oder vielleicht hast du ja so die Geschichte erlebt. Vielleicht bist du auch der Jüngste, um mal in die Schranken gewiesen worden und sagen, du weißt was, das machen die Eltern unter sich aus, die Kleinen spielen mal ein bisschen oder was auch immer. Oder vielleicht auch als Älteste, die plötzlich sagen, ja, was wollen die Kleinen jetzt da? Die werden ja eh immer verwöhnt und verhätschelt und so weiter. Wir merken hier Kräfte von einer Familie, Kräfte, die in einer Familie abgehen, die oft prägend sind. Es sind viele Sachen wie schablonisiert. Du bist vielleicht das Älteste und weißt, ich muss Verantwortung tragen und zerbrichst vielleicht fast ab dem. Oder du bist vielleicht eben das Jüngste und sagst, ah, ich könnte mehr als nur Schaf hüten. Und interessant ist, was der David hier macht, geht er zurück zu den Schafen. Vers 29 und 30 lesen wir, er entgegnet seinem älteren Bruder. Was habe ich denn getan, entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung, für den der Goliath wird besiegen. Und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Er hat sich interessiert. Er hat gesagt, Leute, was läuft eigentlich hier? Was passiert, wenn ich gegen den Goliath antreffe? Und der Eliab hat gesagt, Kleiner David, das ist nichts für kleine Schafhirten. Du bist eh der Jüngste. Wir sind hier die Männer an Ort, also du gehörst wieder zurück. Aber der David lässt sich eigentlich nicht auf das Spiel ein, sondern sagt, hey, wer bin ich denn? Er lässt sich nicht beirren und gibt es seinem Bruder eigentlich auch zu verstehen. Und wir merken nachher im Laufe der Geschichte, David hat eine innere Sicherheit. David weiss, wer er ist und er durchbricht eigentlich die familiäre Rollenzuteilung und sagt, hey, ich lasse mich nicht einfach nur als der Kleine oder der Jüngste abstempeln. Und ich merke, dass manchmal so Zuweisungen aus Familie so ein ganz schweres Joch sein können, das fast nicht zu überwinden ist. Ich kenne Geschichten von Familienrollenzuteilungen, die so weit gegangen sind, dass längst erwachsene Frauen und Männer nicht aus einer hinderlichen und destruktiven Rolle rauskommen. Sie sind ein Leben lang wie in dieser aufgedrängten Rolle innen und können eigentlich gar nicht das entfalten, was in ihrem Leben da ist. Du bist vielleicht immer die Liebe, die Anpassung gewesen. Aus dieser Rolle auszubrechen, ist fast nicht möglich. Oder du bist vielleicht diejenige gewesen oder derjenige, der nie eine eigene Meinung hatte. Das haben die Eltern übernommen. Oder du bist vielleicht der, der immer für alles musste, Verantwortung übernehmen musste, fast an dieser Verantwortung zerbrochen ist. Oder vielleicht auch der Vorzeigensohn, der Stolz der ganzen Familie, der für alle glänzen musste und keine Fehler machen durfte. So also gibt es so viele Rollen, wo wir manchmal vielleicht fast wie reingedrängt worden und manchmal bis ins Erwachsenenalter nicht mehr loswerden. Meine Kinder lachen schon und denken, oh, was ist das ich drin? Wir haben das überall in unserer Familie. Und ich finde es ja extrem spannend, in verschiedenen Seelsorgeausbildungen schaut man ja auch ein bisschen die Herkunftsfamilie an. Was ist das Erste, das Zweite, das Dritte und so weiter? Was nehmen die für Rollen ein? Und ich finde das höchst spannend. Ich finde es aber auch höchst gefährlich. Vor allem dort, wo wir von Anfang an sagen, ah, du bist ja das Älteste. Und das Älteste verhält sich so und so und so. Und das Mittlere ist immer so und so und so. Und das Jüngste, ja, das sind eben die Jüngsten. Wo ich manchmal das Gefühl habe, wir tun durch so etwas auch wieder Sachen festigen und sagen, so hat es zu sein, so ist es meistens. Ich finde es interessant, aber ich finde es falsch, was nachher plötzlich wie zu etwas wird, wo wir jemandem noch zusätzlich aufdrücken. Ich glaube, die Frage wäre dort viel wichtiger, wie hat mich Gott eigentlich wollen? Was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Ob jetzt als Ältestes, als Mittlestes oder als Jüngstes, was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Wie möchte Gott es in mich entfalten? Und da merken wir, da geht es plötzlich in eine tiefe Schicht nach. Wir müssen uns mit unserer Herkunftsfamilie auseinandersetzen und sagen, was hat mich der geprägt? Und da ist viel Gutes geprägt worden. Aber vielleicht sind auch Sachen, die uns wie blockieren, die uns wie hindern können, auch im Glauben vorwärts zu kommen, weil wir in einer Rolle, in einem Muster laufen, wo Gott sagt, hey, brech auf. Ich habe in dein Leben ganz andere Sachen hineingelegt. Lass dich nicht einfach von deiner Familie versklaven und unterjochen. Und ich merke hier beim David, er durchbricht wie das Familienjoch. Er lässt sich von seinem älteren Bruder nicht einfach als der kleine Schafhirte quasi in eine Rolle hineindrängen, sondern sagt, hey, ich bin auch ein junger Mann, der weiss, wer er ist. Er hat gewusst, was seine Identität ist und hat sich nicht müssen verstecken und sich wieder in seine Schafhirtenrolle hineingeben. Und das wünsche ich mir für unser Leben, dass wir uns vielleicht dort mal in die tiefe Schicht anschauen und fragen, was hat mich geprägt von meiner Familie her? Und wo laufe ich vielleicht in Rollen hin, wo eigentlich nicht das ist, was Gott für mich gedacht hat? Wo habe ich mich vielleicht verbiegen? Ein zweites Reifer Glaube legt aufgesetzte Verhaltensmuster der Autoritätspersonen ab. Wir lesen weiter, als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollten, meldete es jemand dem König. Wo sie haben gemerkt, dieser kleine Kerl, der hat echt Grösse, gegen den Goliath zu kämpfen. Und wir lesen nachher Vers 31, der König ließ ihn sofort zu sich rufen. Der König Saul, das kleine Wörtchen, sofort, der hat wahrscheinlich gedacht, endlich einer, der es aufnehmen will gegen Goliath, egal wie klein, es zeigt etwas von dieser verzweifelten Situation. Und der David kommt vor den König und der David sagt, mein König, sagt David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Also wenn wir die Geschichte zuerst mal lesen würden, würden wir sagen, okay, da ist ein kleiner Teenager, 15-jährig, das gibt echt nichts. Gegen den grossen Goliath um Saul muss es wahrscheinlich auch so gegangen sein, wo er sagt, das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Ich kann mich gut in die Rolle von Saul hineinversetzen und muss sagen, der Saul als erfahrener Kriegsmann hat einen kleinen Schafhirt vor sich, der sagt, hey, wir müssen doch vor dem Goliath keine Angst haben. Und der Saul sagt, du bist zu klein, du bist zu unbegabt, was willst du schon machen? Wir müssen mal schauen, was hier passiert. Eine Autoritätsperson wie ein König sagt dem David, vergiss es. Wird nicht funktionieren. Und ich merke auch, das sind wieder Sachen, die manchmal in unserem Leben passiert sind. Dass vielleicht jemand in unserem Umfeld gesagt hat, wie Lehrer oder vielleicht wie Pfarrer, oder was auch immer, die sagen, hey, das schaffst du nicht. Aus dir wird nie etwas. Vielleicht auch Eltern, die der Witz verstanden gegeben haben, das kannst du nicht. Du bist noch zu klein. Oder vielleicht auch in der Schule eben Lehrer, die sagen, aus dir wird nie etwas. Und die uns wie klein gehalten haben. Und eigentlich hätte David hier auch können sagen, okay, ich habe es gehört. Ich ziehe wieder ab, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Und manchmal sind es so Sachen, die uns auch hindern, in unserem Leben, in unserem Glauben weiterzukommen. Aber, Vers 34, doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziege meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Der David berichtet aus seiner Welt und sagt, hey, ich bin so lange schon am Schafhüter. Und da hat es Situationen gegeben, wo ein Löwe oder ein Bär ein Schaf wegschleppen wollte. Und er sagt, dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Der David schildert bis in alle Details, er fährt weiter. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Unglaublich. Da ist der König vor dir, der klar hat gesagt, du kannst nichts, du bist nichts, geh gescheiter wieder heim. Und der David sagt, hey, halt mal. Ich habe einen lebendigen Gott, der mir geholfen hat, gegen Bären und Löwen zu kämpfen, und hat mir immer den Sieg geschenkt. Ich weiss, ich bin ein Mann, der unter dem Segen Gottes steht und der die Macht hat, gegen diesen Mann anzutreten. Ein Gott, der mir den Sieg schenken kann. Und wir lesen nachher, es gibt nachher noch eine spannende Episode. Schließlich gab Saul nach. Also, wahrscheinlich hat er so gesagt, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Auch hier wieder, wenn wir das letzte Mal denken, sagt er nicht unser Herr, sondern Gott soll dir beistehen. Aber der David hat Gott erfahren. Aus den erfahrenen Siegen hat er Kraft geholt, für jetzt in diesem Kampf, der noch einmal ein anderer war, herzustehen. Und ich glaube, es ist ein geistliches Prinzip. Gott möchte uns in unseren kleinen Kämpfen vorbereiten für die grossen Schlachten. Die Schlacht, die wir hier erleben, sei es gegen Eliab, sei es gegen König oder nachher gegen Goliath, das waren Kämpfe, die nicht hier gewonnen wurden. Es ist schon viel früher, wo der David hat in der Beziehung, in der Gegenwart Gottes, im mit Gott unterwegs war, gewusst, ich habe einen Gott, der zu mir steht. Und er hat gelernt, ich weiss, wer ich bin und ich weiss, wer mein Gott ist. Und in dem Zuvertrauen kann ich vorangehen. Er hat gewusst, ich bin der geliebte Gottes. Das ist ja die Übersetzung von David. Geliebter Gottes. Und das hat er gewusst. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin der, wo Gott mit ihm geht. Ich weiss, wer ich bin und ich weiss, der mit mir kommt. Ich weiss nicht, was der Auftritt von David beim Saul alles ausgelöst hat, aber der Saul hat noch nicht ganz nachgegeben und hat nachher gesagt, dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf, zog ihm den Brusthanzer an, zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um, mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Jetzt sagt der Saul, aber wenn du schon in Krieg ziehst, dann gebe ich dir die Sachen mit, wie nicht kämpfen. Mach es so wie ich. Legt ihm die ganze Rüstung an und sagt, so, jetzt bist du bereit für einen Krieg. Also, dann hast du die ganzen Waffen bekommen vom König. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, okay, versuche es mal. Aber der David sagt, Vers 39, das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Ich weiss nicht, kennen wir das vielleicht aus unserem Leben? Da sagt, aber wenn du das und das machst, dann aber so und so und so und so. Weil ich mich so. Und der David legt hier eigentlich die irgendwie aufgelegten Verhaltensmuster oder das, wie er es tun sollte, legt er wie ab und sagt, sorry König, geht nicht. Er sagt, ich muss mir selber bleiben. Das Problem ist, wenn wir uns selber nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Dann lassen wir uns oft Sachen aufsetzen und sagen, mach es auf die Art. Und wir tun es und wir merken, wir gehen auf die Nase, weil die Rüstung einfach zu gross ist. Weil das nicht das ist, wie wir geschaffen sind von Gott, weil es nicht unsere Art ist. Und ich finde es unglaublich stark, dass der David hier den Mut hat, einem König ins Gesicht zu sagen und zu sagen, es geht nicht. Es ist zwar gut gemeint, aber es ist nicht meine Art. Es ist nicht die Art, die Gott in mich hineingelegt hat. Und wir lesen nachher im Vers 4, stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach, steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Der kleine Schafhirte hat gesagt, ich bleibe Schafhirte. Das ist okay. Aber ich kämpfe mit meinen Waffen. Ich kämpfe mit dem, wo ich bin, mit dem, wo ich kann. Und nicht mit dem, wo mir nicht liegt. Und manchmal braucht es Mut, dort auch das zu erkennen und zu sagen, ich möchte aus dem gehen, wo mich Gott geschaffen hat. Mit meiner Einzigartigkeit. Vielleicht auch mit meiner Andersartigkeit. Das ist okay. Aber Gott hat sie mir hineingelegt. Davids Glaube und Gottesbeziehung bewährt sich eigentlich in 3 Situationen. Zum Ersten gegenüber seinem Bruder, wo er sich nicht lässt, in eine Rolle, in ein Familiensystem hineindrängt und sagt, so bist du, so hast du zu handeln. Auch vom König lässt er sich von dieser Autorität nicht in ein Muster hineindrängen. Und die dritte Begebenheit in der Konfrontation merken wir eigentlich, wie er auch dort die Lüge vom Find, jetzt hier vom Goliath, kann aber auch von Satan sein, entmachtet durch ein Selbst- und Gottvertrauen. Wir lesen ab Vers 41. Auch Goliath drückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Ich habe mir überlegt, was rothaarig und gut aussehend für eine theologische Aussage ist, aber wahrscheinlich können wir darüber weggehen. Und der Goliath sagt weiter, bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst, brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zum Fressen geben. Also wenn wir das schon nur hören, und das wird noch anders Originalton tönt haben, und nachher vom Ries, er hat wahrscheinlich gesagt, ich habe eine blöde Entscheidung getroffen. Aber der David drückt sich nicht. Er sagt, auch wenn ich der Jüngste bin, auch wenn ich nicht in der Rüstung vom König da bin, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich für einen gewaltigen Gott habe. Und ich weiß, dass das nicht okay ist, was der macht, wenn er Gott aus Volk Israel so verhöhnt. Und der hat es verdient, dass ihm jemand entgegentritt im Namen von Gott. Und David hat zurückgerufen, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Hier bringt es noch eins zum Ausdruck und sagt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich bin nicht einfach nur das jüngste Kind. Ich bin nicht einfach jemand, der wegen seiner Grösse man kann sagen, der kann eh nichts. Sondern er sagt, ich habe einen lebendigen Gott. Und ich habe in Zeiten, in denen ich als Schaf unterwegs war, in denen ich viel Zeit hatte, mit Gott unterwegs war, gelernt, wer ich bin und wer der Gott ist. Und in dem geht er eigentlich voran. Mir ist noch ein kleines Detail hier aufgefallen, das muss ich noch mit euch teilen. Es ist ja erstaunlich, was der David für eine Waffe hat und der Goliath für eine Waffe hat. Der Goliath war für einen Nahkampf ausgerüstet mit seinem Schwert. Aber der David war eigentlich für eine Ferndistanz ausgerüstet mit seinen Schleudern. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht auch ein geistliches Prinzip? Manchmal lassen wir den Feind oder den Teufel so nach mit seiner Versuchung an uns herkommen, dass wir eigentlich schon fast verloren haben. Aber der David hält sich eigentlich der Feind auf die Stand und sagt, nicht näher, der gehörst du her und der bleibst. Für mich ist plötzlich, muss ich sagen, ist nicht auch ein geistliches Prinzip, geh nicht so nach an das her, was dir vielleicht zur Versuchung werden könnte oder was dich zu Fall bringen könnte. Halt es auf die Stand. Und schiesse wie der David von weitem ab. Vielleicht müssen wir mal Steinschleudern verteilen für das Bild daheim. Und der David hat nachher geschossen, hat sich der Kerl auf die Stanz gehalten, hat ihn zwischen die Stirn mit dem Stein getroffen und er ist tot umgekehrt. Weil hier ein Mann hat gewusst und sich nicht hat in seine Rolle hineindrängen, sondern hat gewusst, wer er ist und wer sein Gott ist. Und ich glaube, das Geheimnis von einem reifen Glauben, wie man hier beim David gesehen ist, der David hat sich gekannt und der David hat gewusst, wer sein Gott ist. Und das ist vielleicht auch die Frage uns, weißt du, wer du bist? Kennst du vielleicht die Sachen, die dich hindern können? Sei es vielleicht auch das, was David hier ist, wie im Weg gestanden, die Rollenzuteilung, die Autoritäten, die schon lange gesagt haben, du kannst nichts, du bist nichts. Und vielleicht auch die Riesen, die manchmal vor mir stehen, wenn ich Angst mache. Weiss ich, wer ich bin, was ich kann? Und weiss ich, dass ich einen mächtigen Gott habe, der hinter mir steht? Ich bin mir sicher, dass der David seinen Kampf nicht hier gewonnen hat, sondern hat sie gewonnen in der Stille mit Gott. In der Stille, wo ihm Gott ist begegnet, wo er sich selber immer besser erklärt kennen, wo er Gott immer besser erklärt kennen. Und dann war er für diese Kämpfe gerüstet und hat gewusst, ich kann mutig vorangehen. Und eigentlich sehen wir das nachher auch bei Jesus. Jesus, der aus dem Stammbaum David kommt, der hat genau gleich gehandelt. Auch dort wollten die Leute wie in Muster reindrängen. Die Familie hat gewusst, wie er handeln sollte. Auch seine Familie hat er enttäuscht. Er hat sie zurückgewiesen. Er hat seine engsten Freunde enttäuscht, die er wollte, zum Herrscher machen, wo er sogar an Paulus sagt, weg mit dir, Satan. Wo er gesagt hat, lass mich nicht in eine Rolle hineindrängen. Ich weiss, wer ich bin, ich weiss, was meine Aufgabe ist und ich weiss, wer mein Gott ist. Jesus hat den Angriff von Satan gekräftet, den ihm eigentlich wunderbare Rolle wollte zuteilen, gerade bei der Versuchung. Jesus hat auch die Massen enttäuscht, auch die Autoritäten der damaligen Zeit. Und der Grund ist, wir haben letzten Sonntag ist es als Vers von einem von diesen Kindern, die wir dürfen einsegnen durften, genannt worden. Der Vers, den wir lesen bei der Taufe von Jesus, wo sich der Himmel öffnet und der Heilige Geist kommt wie eine Taube nachher und nachher hören wir aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Das war die Identität von Jesus gewesen. Er wusste, ich bin Gottes Kind. Ich bin sein geliebter Sohn und ich habe hier einen Auftrag, die Welt, der Welt einen neuen Weg zu zeigen für die Herrlichkeit. Und die Frage ist, habe ich die Identität auch? Der David hat sie gehabt, schon von seinem Namen her, geliebter Gottes. Er hat es wirklich innerlich aufgesogen. Oder wir lesen so im Jeremia, ich habe dich je und je geliebt. Und das gilt auch dir heute Morgen. Wenn du da sitzt als Mann, dann möchte ich dir sagen, das ist deine Identität vor Gott. Du bist ein geliebter Sohn Gottes. Wenn du da sitzt als Frau, du bist eine geliebte Tochter Gottes. Und lass dir das nichts und niemand wegnehmen. Und frag nicht zuerst, was ist meine Rolle in der Familie? Was sind die Autoritäten, die in meinem Leben haben, Sachen ausgesprochen? Was ist mein Find? Sondern frag, wer bin ich vor Gott? Was hat er mir für eine Rolle gegeben? Was möchte er aus meinem Leben machen? Und ich möchte dich bitten oder ermutigen, nimm dir doch mal Zeit, mal ein bisschen die tiefen Schichten nachzugehen. Ich habe noch 4 Fragen mitgebracht und ich verteile euch die nachher während dem nächsten Song, so mit einem Kärtchen. Jetzt kannst du sagen, das sind banale Fragen. Ja, das sind banale Fragen. Aber ich glaube, sie können uns vielleicht helfen, das eine oder das andere in unserer Persönlichkeit zu entdecken. Das erste ist, was ärgert mich? Nichts. Also ich habe über die letzte Woche noch mal nachgedacht. Da denke ich, mich ärgert nichts. Ich habe schon 2-3 Sachen gefunden, plötzlich. Und ich sage, was habe ich jetzt mit diesen Sachen gemacht? Ich denke, sie genau der Pfad an. Schiebe ich sie weg oder gehe ich auf das her? Die Frage, was freut mich? Meine Frau fragt mich, ich würde sagen, wöchentlich einmal, hat es dir Freude gemacht? Ob ihr es glaubt oder nicht, zu meiner Freude habe ich fast keinen Zugang. Das ist etwas, was ich erst in den letzten 2 Jahren entdeckt bin. Wenn mir jemand hat gesagt, freut dich das? Dann habe ich gesagt, was ist Freude? Jetzt fragt meine Frau, mir hat es dir Freude gemacht? Und ich merke plötzlich mal, da ist ein Gefühl da. Und ich plötzlich in die tiefe Schichten nachkomme und merke, wow, das macht mir ja Freude. Oder was macht mich traurig? Und das vielleicht etwas, was in uns innen liegt. Oder was macht mir Angst? Und dann vielleicht die Sachen mal aufschreiben. Und wie ein David einfach mal laut rauslassen und sagen, weil aus der Freude kann ja auch ein Lobpsalm entstehen. Oder vielleicht auch aus dem Ärger kann halt ein Ärgerpsalm entstehen. Das ist okay. Und dann vielleicht bitte Gott, deine Gefühle und Emotionen aufzudecken, wo sie vielleicht nachher zu falschen Antreiber werden. Wo gerade mein Ärger zu einem falschen Antreiber werden kann. Vielleicht auch meine Traurigkeit oder meine Angst. und nicht mehr von Gott her geleitet werden kann. Und bitte ihn, deine Gefühle zu heilen und dir zu helfen, wie kann ich mit Ängsten umgehen? Wer ist mein Gott in den Ängsten, im Ärger? Und das hilft vielleicht da oder der Zugang zu gewinnen und Gott ganz neu zu entdecken. Und wirklich zu einem Teufgänger zu werden. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für das Beispiel von David, der in so vielem ein Vorbild ist. Ich staune, wenn wir diesem Text einfach entlang gehen, wie viel das wir erkennen, wie du in ihm einen reifen und einen starken Glauben entstehen lässt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das auch schenkst, in unserem Alltag, in unserem Leben. Schenk, dass wir wirklich auch bei uns den Teufeln hergehen. Und hilf, dass wir Zugang finden zu diesen Teufeln von unserem Leben. Dass wir dürfen die Menschen werden, die du geschaffen hast in uns. Danke, dass du das kannst aufdecken kannst und dass du das in uns kannst offenbaren kannst. Danke, dürfen wir noch einen Moment vor dir sein und dich bitten, dass du vielleicht auch in dem Leben von David uns vielleicht aufzeigst, wo wir irgendwo in Rollen unter Aussagen von Autoritäten oder auch von Riesen sind davon gelaufen und nicht eigentlich in dem sind gelaufen, was du für unser Leben gedacht hast. Und schenke uns Mut, dich daran herzulassen.